Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Irgendwas mit Krypto. Heute eine ganz besondere Folge. Johannes und ich sitzen gerade im Zug zurück von Berlin. Wir waren gerade Teilnehmer eines politischen Roundtables im Bundestag der FDP-Fraktion zum Thema MiCA und Kryptowertetransferverordnung. Und ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber würden wir mal so unsere Perspektive schildern. Ein Update quasi auf die MiCA. Wir haben die MiCA ja schon mal generell erklärt und heute vielleicht auch nochmal insbesondere aufs Thema, was ist in der MiCA mit drin, was gilt es da zu beachten, welche Assets sind mit drin, insbesondere auch Thema NFTs. Und ich würde an den Johannes dann gleich schon mal übergeben, was er heute so mitgenommen hat, was für ihn so die spannendsten Punkte heute aus der Diskussion waren.
Ja, Simon, vielen Dank. Wir hatten heute in der Tat einen sehr spannenden Tag, bis jetzt zumindest einen sehr spannenden Vormittag im Bundestag. Wir haben mehrere Themen besprochen, insbesondere dann über die MiCA. Die MiCA tritt jetzt in 18 Monaten in Kraft, beziehungsweise vom dann Januar 2023 gerechneten 18 Monaten in Kraft und wird die Emittenten und die Dienstleister mit Kryptowährungen in Deutschland neu regulieren. Insbesondere werden hier die Stablecoins stark reguliert, wie die E-Money-Token und die Asset-Token, die an den Korb angebunden sind. Das sind alles Themen, die wir heute besprochen haben. Ein Sonderthema, was heute viel dann Raum eingenommen hat in der Diskussion, waren sicher Non-Fungible-Token. Nach aktuellem Stand der MiCA sind nicht mit umfasst, beziehungsweise nur in Teilen mit umfasst. Ja. Man wird also darauf abstellen können, dass wenn die Token nicht fungible sind, damit keine Wertpapier sind, sie wohl auch nicht nach so der MiCA reguliert werden. Das war ein Thema oder ein Punkt, den wir heute aus den Gesprächen da mitgenommen haben. Da gibt es Vor- und Nachteile. Ich würde dann dich jetzt mal fragen, irgendwie Simon, du hast es ja heute auch angesprochen in dem Roundtable, wie siehst du denn die Regulierung von den Non-Fungible Token?
Ja, also aus meiner Sicht ist es eher schade, dass die nicht mit drin sind, weil ein großes Argument, warum das vielleicht schade ist, aus meiner Sicht, ein reguliertes Geschäft mit NFTs im europäischen Markt eröffnet natürlich auch einen europäischen Markt für NFTs. Und die Chance nimmt man sich ein bisschen damit, weil es dann nur eben einen unregulierten Markt für NFTs gibt in weiten Teilen. Und das bedeutet auch einfach, dass vielleicht viele Anbieter davor zurückschrecken, reinzugehen, weil sie gerne eben einen regulatorischen Rahmen hätten, um das Produkt anbieten zu können. Also insbesondere auch bisher bereits regulierte Anbieter und auch Anbieter aus dem institutionellen Bereich. Das finde ich persönlich ein bisschen schade einfach, weil ich glaube, das ist einfach eine Chance, die verpasst ist, weil die MiCA ja schon relativ viel regelt. Also sie hat ja wirklich einen großen Umfang und ist auch, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr detailliert. Und wenn jetzt dann das nicht die NFTs umfasst, dann müssen wir wahrscheinlich mal von heute aus 3, 4, 5 Jahre warten, bis so eine Regulierung halt auch für NFTs kommt. Und das ist im Kryptozeitraum halt einfach sehr, sehr lange. Und was ich auch persönlich glaube, ist einfach, dass es schwierig ist von den Unterscheidungen her, wie man eben das definiert, weil eben nur solche NFTs nicht mit drin sind, die unique sind. Also Collectibles wären wohl angeblich mit drin nach aktuellem Stand. Da ist halt die Frage am Ende schwierig, glaube ich, wie man die Trennung zieht. Und ich kann mir halt vorstellen, dass wahrscheinlich leider relativ viele versuchen, dann eben in diesen unregulierten Markt reinzugehen. Und damit schaffen wir quasi wieder eine Möglichkeit, auch viele, ich sag mal, schwierige Projekte an den Markt zu bringen oder unseriöse Projekte, weil die jetzt die Möglichkeit haben, eben dann quasi über dieses Vehikel des NFTs aus der MiCA und aus der MiFID rauszufallen, falls sie eben etwas schaffen, was unter diese beiden Kriterien nicht fällt. Aber da kann man eben sehr stark in diese Richtung argumentieren, dass man eben ein unique NFT hat. Und wenn man so dann drunter fallen möchte, dann würde eben weder MiCA noch MiFID greifen und dann ist die MiCA da halt einfach wirkungslos. Aber ich weiß nicht, wie siehst du, Johannes, diese Definition oder Definitionslücken?
Ja, also es ist natürlich klar, was der Gesetzgeber oder der europäische Normgeber hier machen will. Er hat die MiCA, die schon relativ viele Kryptoprodukte, wenn ich es jetzt mal so bezeichne, dann erfasst. Wir haben ja dann hier in Deutschland auch schon hier die Regulierung von Wertpapieren, von Fonds und von Vermögens mit den Anlagen. Das heißt, der Non-Fungible Token, der muss sich ja ohnehin die Frage stellen, oder die Frage gestellt bekommen, bin ich nicht ein Wertpapier, bin ich nicht eine Vermögensanlage oder dann bin ich nicht ein Fonds. Wenn er da rausfällt, würde man jetzt prüfen dem neuen dann Regime unter so der MiCA, ob er da eben als dann Kryptowert unterklassifiziert. Und nur wenn er da auch rausfällt, dann bleibt er eben dann übrig als so dann Token, der nicht weiter reguliert ist. Diese Anwendungsfälle sind aber, glaube ich, relativ überschaubar. Das wäre dann wirklich der Fall, wenn ich ein Gemälde habe, was durch einen mit Token, also auch nicht irgendwie aufgesplittet oder so in mehrere Token, weil dann wäre es wieder handelbar, also ein Gemälde für einen mit Token steht. Der Token für das Gemälde steht und dann könnte man nach gegenwärtiger, also Lesart der MiCA, gut argumentieren, dass das in der Tat dann, Simon, so wie du gesagt hast, dann nicht reguliert ist. Das war ein großes Thema heute, die Non-Fungible Token. Vielleicht kommen wir zu dem zweiten großen Thema, was heute besprochen wurde.
Ich hätte noch einen Punkt, Johannes.
Ja, gerne.
Also, weil das ist tatsächlich was, was ich eben kritisch sehe, weil selbst wenn man nur ein Einzelkunststück tokenisiert, macht man es eben aus meiner Sicht de facto handelbar. Zwar nicht multilateral handelbar, aber mit sehr effizienten bilateralen Handelsmechanismen wird es eben handelbar. Und warum kann ich bisher nicht groß mit, also oder nicht so effizient mit Kunst spekulieren, weil ich die ja nur physisch kaufen kann, wirklich. Ja. Und in dem Moment, wo ich es wirklich schaffen würde, ist ja auch die Frage, was ist das dann überhaupt juristisch? Kann ich überhaupt den Eigentum in einen Token packen, wenn es nur ein NFT ist? Also was kaufe ich da juristisch? Ist ja immer eine berechtigte Frage. Aber wenn das möglich wäre und nicht in die MiCA fallen würde, dann hätten wir halt ein Spekulationsobjekt aus meiner Sicht geschaffen, das eben weder von der MiCA noch von der MiFID geregelt wird. Und da sehe ich einfach hohe Gefahren für Betrug.
Ja, da muss man jetzt so ein bisschen die Frage stellen, muss ich wirklich alles irgendwie regulieren? Und wenn ich jetzt so einen einzigartigen Token habe, der für ein einzigartiges dann Gemälde steht, dann ist das ja nur ein Stück. Natürlich kann ich den, wie du richtig gesagt hast, dann über eine Online-Plattform handeln. Nur wenn ich jetzt irgendwie ketzerisch wäre, dann so über Amazon, kann ich mir auch so online ein Gemälde dann irgendwie kaufen. Das ist genauso fungibel und handelbar.
Ja, aber eben nicht am Ende, weil ich muss es ja, also es wird ja ausgeliefert vom Händler an mich als Kunden.
Oder ich kriege die digitale Datei dann ins Postfach geschickt, ja.
Eine digitale Datei, fair,
das
aber das ist ja
regulieren.
Aber das gibt's ja bisher nicht. Also ich kann ja eben bisher nicht den Besitz an einer digitalen Datei verschicken, sondern ich kann nur Kopien von Dateien verschicken. Das ist ja bei einer Blockchain wirklich der wesentliche Unterschied. Und damit wird eben ein Produkt wirklich digital einzigartig handelbar. Und das war vorher technisch nicht möglich. Und da sehe ich tatsächlich ein Risiko. Ja, das gab's so noch nicht. Und wenn ich Kunst, wie gesagt, dann also bei Amazon bestellen würde, dann würde ich das ja wirklich physisch bekommen, müsste es weiterverkaufen und dann auch schicken, bevor es jemand anderes weiterverkaufen kann.
Dann nehme ich nicht das Beispiel Kunst, sondern ich habe dann so ein E-Book auf Amazon, ja, was ich mir kaufen kann, wo jemand dann Gewert dran hat. Das kann ich auch verschicken, ist auch handelbar. Ich kann es sogar weiterverkaufen.
Nein.
Das kann ich alles tun, ja. Unter Beachtung der Rechte, die damit verknüpft sind, kann ich das tun.
Also meines Wissens auch da ein E-Book, da erwirbt ja jemand eine Kopie des E-Books und nicht ein uniques E-Book tatsächlich. Das ist einfach wirklich der technische Unterschied zwischen der Blockchain und einer zentralen Datenbank. Und ich kann eben auch nicht beispielsweise meines Wissens, wenn ich mir auf Kindle ein Buch kaufe, das weiterverkaufen, sonst würden ja so diese Plattformen auch pleite gehen. Also ich kann die natürlich illegal kopieren, aber ich glaube nicht, dass du da jetzt als Anwalt dazu anstiften wolltest, Johannes.
Nein, das will ich natürlich nicht. Theoretisch, wenn du so die Urheberrechte natürlich dann mitkaufst, das kannst du ja auch tun, dann kannst du es auch wieder weiterverkaufen. Der Punkt ist gar nicht, dass ich das eins zu eins miteinander vergleichen will. Ich will nur die Frage stellen, das ist nicht spezifisch irgendwie reguliert, ja? Warum soll ich dann diese Non-Fungible-Token spezifisch regulieren?
Ja, und mein Punkt ist aber eben tatsächlich, dass de facto es eben technisch nicht so vergleichbar ist und wir eben wenig vergleichbare Momente haben. Ich sage ja auch nicht, dass alles reguliert werden soll, aber aus meiner Sicht, und so würde ich die Mika, wenn ich persönlich das machen dürfte, fassen, alles, was ein Wert, ein Gegenwert besitzt und handelbar ist und kein Finanzinstrument, muss als Kryptoasset in die Mika rein.
Also auch ein E-Book.
Also auch ein E-Book, klar. Wenn es das als so einzigartiger NFT handelbar wäre. Auf jeden Fall.
So als NFT. Also du hast jetzt nur gesagt, ja, digital handelbar. Du hast
nee, ich rede ja von Kryptoassets, also sorry.
Okay, also das ist noch eine, okay, das ist noch eine Voraussetzung quasi dann.
Genau, also Kryptoassets, die einen Wert besitzen und handelbar sind, müssten aus meiner und die keine MiFID-2-Finanzinstrumente sind, müssten aus meiner Sicht in die Mika.
Da machst du aber das, was der Gesetzgeber auf keinen Fall will. Du knüpfst dir dann hier die Regulatorik an, so dann hier eine Technologie. Und die Regulatorik soll ja eben so technologieneutral sein. Das heißt, sie müsste dann auch auf andere Werte Anwendung finden.
Ja, aber Johannes, also das mag sein, aber das macht der Gesetzgeber ja aktuell genau so, weil Kryptoassets sind wirklich das Regulierungsobjekt der Mika, explizit auch schon heute.
Ja, und hier die Kryptowerte, die sind im KWG reguliert, aber...
Das ist ja europäische Ebene, Mika.
Genau, und hier die Mika, ich sage nur, also wir haben ja zweimal die Begriffe Krypto, dann Assets, dann hier in der Mika und hier die Kryptowerte im KWG. Und es ist eben so, dass es da überhaupt keinen Bezug zu einer Blockchain-Technologie gibt. Dieser Begriff Krypto steht einfach nur mit drin, aber so in der Definition steht hier nur so dann hier die digitale dann Abbildung dann eines Wertes. Und das kann viel sein.
Ja, dann wäre das so.
Ja, das, wie gesagt, ich will es nur mal sagen, dass dieser Regulierungsvorschlag sehr weit geht. Aber das kann man sicher gut begründen. Zweites Thema, was ich eben schon ansprechen wollte, was auch noch heute stark diskutiert wurde, da haben wir eben auch ganz kurz schon drüber gesprochen, als wir die Kryptowerte dann erwähnt haben, die Definition, die es da gibt, einmal in der Mika und einmal im KWG, das war die Frage, was machen denn die Unternehmen hier in Deutschland, die jetzt schon die Kryptoverwahrlizenz haben? Für die kommt jetzt die neue Regulierung, sagen wir in knapp 2 Jahren, die Mika. Ja, müssen die jetzt noch dann wieder dann ein neues Verfahren durchlaufen? Das wäre eigentlich für diese Unternehmen schwierig und auch ein wettbewerblicher Nachteil und auch mal vereinfacht gesprochen dann nicht ganz fair, weil man sie hat man. Also die Unternehmen wurden hier stark reguliert in Deutschland durch die Einführung des Kryptoverwahrgeschäfts. Die erfüllen viele Vorgaben und denen dann jetzt zu sagen, ja, jetzt müsst ihr halt das komplette Verfahren ein bisschen anders nach einer anderen Grundlage dann nochmal durchlaufen, nach der Mika, wäre schwierig. Dann Simon, willst dann du vielleicht da kurz wiedergeben, was wir dort besprochen haben?
Ja, also ich will jetzt nicht zu viel da so einzelne Diskussionspunkte wiedergeben, weil ich glaube, das wäre unfair gegenüber den Leuten, die sich da geäußert haben. Aber ich denke schon, dass es gut wäre, wenn es hier vereinfachte Zugänge gibt. Also wenn wir de facto die Möglichkeit hätten, dass es zumindest ein vereinfachtes Verfahren gibt für solche Institute, die bereits in dem Bereich reguliert sind. Wir werden sehen, ob das kommt, aber das fände ich persönlich ganz gut und ich denke auch so im Sinne der Fairness, die du angesprochen hast, Johannes, glaube ich, ein sinnvolles Vorgehen. Es wird ja auch durch die Mika de facto tatsächlich neue Tatbestände geben, neue Sachen, die erfüllen, also Pflichten, die erfüllt werden müssen durch von der Mika reguliertes Institut. Und dementsprechend, glaube ich, wäre es falsch auch, ehrlich gesagt, wenn man sagen würde, da ist gar keine weitere Tätigkeit mehr notwendig und man bekommt diese Lizenz einfach automatisch. Das wäre sicher nicht richtig aus meiner Perspektive und auch nicht fair. Aber so ein vereinfachtes Verfahren oder vielleicht ja auch, ich weiß nicht, ob es das nochmal geben wird, ähnlich wie es bei der Kryptoverwahrung schon gab, ein Grandfathering zum Beispiel auch für Institute, die bereits in dem Bereich reguliert sind, dann für die Mika. Das wäre, glaube ich, schon ein Vorgehen, das ich gut finde.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt und was daran direkt dann anknüpft und was wir heute auch besprochen haben, ist natürlich, wir haben eventuell, und ich habe das schon in früheren Folgen gesagt, einen großen Standortvorteil hier in Deutschland, weil wir haben hier die Regulatorik hier schon. In anderen europäischen Staaten haben wir keine Regulatorik oder keine vergleichbare Regulatorik in dem Bereich. Das heißt, wenn jetzt die Verordnung in Kraft tritt, ist die ja nach so der Umsetzungszeit von dann jedem Unternehmen dann zu erfüllen, was sich in der Europäischen Union befindet und die Dienstleistung anbieten will. Hier in Deutschland könnte man sagen, naja, wir haben ja die Unternehmen schon reguliert, die diese Dienstleistungen anbieten. Das heißt, die können direkt starten, die können direkt den Markteintritt vollziehen, und zwar auch europaweit dann natürlich, während die anderen Unternehmen in Frankreich, dann in Holland oder wo auch immer, zunächst mal sich um die Genehmigungen besorgen müssen, bevor sie dann mit den Lizenzen weitermachen. Ja. Also das wurde heute auch besprochen, hatten wir auch in anderen Folgen schon angesprochen. Das ist natürlich ein massiver Vorteil, dass dann Deutschland mit dem Krypto-Verwahrgeschäft vor 2 Jahren vorangeschritten ist in Europa und gesagt hat, wir regulieren zuerst hier in Deutschland und die Europäische Union jetzt aber dann nachzieht. Was nur nach meinem Dafürhalten dann nicht passieren hier darf, ist, dass wir gerade besprochen haben, dass man einfach sagt, naja, für die Unternehmen, die diese Verfahren schon durchlaufen haben in Deutschland, die gelten jetzt die gleichen dann Anforderungen jetzt dann nochmal, um nach MiCAM die Lizenzen zu bekommen, sondern da muss es dann Erleichterungen geben, und das wird man auf europäischer Ebene dann durchsetzen können. Dann Simon, was ist deine Meinung?
Ja, also ich glaube, wir hatten ja auch tatsächlich öfter schon mal gesagt, dass Deutschland de facto hier absoluten Standortvorteil besitzt, einfach durch die Regulatorik, die geschaffen wurde. Und ich bin ein Riesenfreund davon, dass wir hier in Deutschland, was ja auch wirklich mutig ist vom Regulator, vorgeprescht sind, weil wir dadurch einfach auch viele Sachen mitgestalten konnten in Europa und natürlich viele jetzt sich in der Gesetzgebung, auch im Rahmen der MiCA-Konsultation, viele Augen auch nach Deutschland geguckt haben, wie haben die es denn gemacht, und wir auch erste Erfahrungen mitgesammelt haben. Das geht eben bis dahin, dass wir auch merken, dass wir natürlich bei unserem Regulator, bei unserem Gesetzesgeber auch mittlerweile viele Leute haben, die einfach fit sind in den Themen, was ja auch extrem wichtig ist, und auch nach vorne hin, je nachdem, wer da jetzt welches Geschäft in Zukunft regulieren wird, ist es eben enorm wichtig, dass da nicht nur auf Seite der regulierten Institute, sondern auch beim Regulator und beim Gesetzesgeber auch technisch kompetente Leute sitzen. Und ich glaube, was hier wirklich super ist, ist, dass wir in Deutschland sagen können, das ist definitiv der Fall. Oder was ist da dein Eindruck aus den Gesprächen, Johannes?
Nein, auf jeden Fall. Also die BaFin baut große Kompetenzen in dem Bereich auf. Auch das Finanzministerium hat große Kompetenzen in dem Bereich aufgebaut. Was für uns wichtig ist, ist natürlich auch so eine Ressourcenfrage. Ja, also KWG-Verfahren, die man betreibt, die man berät als Anwalt oder als Bank eben gerade dann im Prozess hat, wäre es halt natürlich wichtig, dass die Aufsicht auch personell so ausgestattet ist in den Strukturen, dass man nicht, das wurde heute auch teilweise angesprochen, teilweise jahrelang auf diese Genehmigung wartet, weil das natürlich für Unternehmen extrem schwierig ist, wenn sie mit der regulierten Tätigkeit jetzt nicht starten können. Ich weiß, Simon, es gibt Banken, die haben schon alle Genehmigungen, deswegen für die ist es relativ einfach, aber wir wollen es ja auch ein bisschen dann allumfassender sehen.
Wir wollen aber auch allumfassend sehen, aber das ist vielleicht angeklungen. Also, dass ein Prozess dann nicht zu Ende geführt wird, kann ja an 2 Seiten liegen. Ja. Und so ehrlich gesagt ist meine Beobachtung im Markt auch ein bisschen, das ist jetzt aber eine persönliche Meinung, dass vielleicht Parteien, die in das Grandfathering der Kryptoverwahrung reingekommen sind und keine Lizenz erhalten haben, so auch bewusst, sage ich mal, sich auf diesem Status vorsichtig gesagt ausruhen etwas, ja, weil sie eben, selbst wenn der Lizenzantrag jetzt noch nicht durchgegangen ist, ihr Geschäft erstmal weiter betreiben können, ohne sich vielleicht auch allen Herausforderungen stellen zu müssen, die es mit sich bringt, wenn man eben sich die Lizenz wirklich in Gänze holt.
Ja, da lass mich noch so abschließend was zu sagen. Es gibt natürlich so einen allgemeinen Rechtsgrundsatz in diesen Verfahren, ich muss sie dann so ernsthaft dann betreiben. Und wenn die BaFin spitz bekommt, ja, in Anführungszeichen, dass ich als Unternehmen dann die Übergangsregel habe, aber das Verfahren nicht dann ernsthaft betreibe, dann gibt es einen Brief von der BaFin, in dem steht, so, die Übergangsregel findet auf das Unternehmen keine Anwendung mehr. Ihr könnt jetzt bitte die Regulatorik oder so die regulatorische dann Tätigkeit jetzt einstellen. Ja, also das kann man keinem raten, dieses Vorgehen zu wählen. Aber ich gebe dir recht, Simon, es war ja relativ irgendwie einfach. Ich kenne Beispiele, wo sich einer ein Private Key auf ein Stück Papier geschrieben hat und den sich dann in den Briefkasten gelegt hat und gesagt, er macht jetzt Kryptoverwahrung und er will jetzt die vorläufige Genehmigung haben und dann natürlich das Verfahren hier nicht ernsthaft betreibt. Das macht natürlich wenig Sinn, ja. Also so welchem gibt es auch, das ist keine Frage. Aber ich meine wirklich eher den Fall größere Unternehmen oder Fintechs, die wirklich viele hundert Seiten an KWG-Anträgen dort einreichen, sich also viel Mühe geben, hohe Kosten aufwenden, hohen und dann Ressourceneinsatz haben und dass die teilweise Monate, viele Monate warten, bis sie überhaupt mal nur eine Rückmeldung bekommen zu dem Inhalt des Antrages. Das ist schon schwierig, vielleicht analog aus dem Wertpapierprospektrecht. Da reicht man ja auch sehr umfassende dann Dokumente bei der BaFin ein, teilweise 200, 300 dann durch Seiten. Und da hat die BaFin hier eine Frist vom Gesetzgeber vorgegeben. Das sind 10 im Werk, also die haben 10 Tage, die Samstage zählen mit, sind Werktage, sprich dann nicht mal 2 Wochen, in der sie diesen Prospekt mit Kommentaren versehen zurückschicken oder der Prospekt, der gilt als dann genehmigt. So, und so eine Frist wäre vielleicht auch im Rahmen der KWG-Verfahren, man muss es nicht 10 Tage machen, ja, aber vielleicht 3 Monate oder so auch angemessen.
Ja gut, darüber lässt sich wie alles trefflich streiten und wie immer, Johannes, bin ich auch tendenziell in Einzelfällen verwundert über deine Mandantenstruktur, also bezüglich dieses Krypto-Verwahr-Antrags.
Ich habe nicht gesagt, das ist mein Mandant, weil ich habe gesagt, das habe ich hier gehört.
Okay, also ich habe es dann auch nur gehört natürlich. Ich glaube, du hast recht mit der Frist und ich glaube, eine gewisse Dringlichkeit wäre da gut. Und ich glaube, was man generell sagen kann, das ist auf jeden Fall nicht falsch. Die BaFin ist hier mittlerweile kompetent, aber braucht einfach mehr Ressourcen. Ja. Ich glaube, das ist wirklich fair und ist auch weitsichtig nach vorne hin, weil das Thema ja wachsen wird und nicht abnehmen. Ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt beispielsweise einen Fonds auflegt oder eine Lizenz erhält. Und Lizenzverfahren wüsste ich jetzt nicht, dass es da bisher Fristen gibt, auch für andere Lizenzen nicht. Deswegen glaube ich, wäre es ehrlich gesagt nicht so sinnvoller, in diesem Fall jetzt nur wegen Krypto sowas einzuführen. Aber dass das natürlich schneller beantwortet wird, ist natürlich, wäre schon wünschenswert. Trotzdem möchte ich nochmal betonen, also ich erlebe die BaFin da auch ehrlich gesagt super konstruktiv in den Gesprächen, auch responsiv da ist eine hohe Kompetenz vorhanden, also nicht, dass da jetzt, glaube ich, ein falscher Eindruck entsteht. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz, weil da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, auf die Stablecoin-Thematik ein bisschen ein. Da könnte ich mal so ein bisschen so einen Abriss machen. Vielleicht kannst du dann noch, Johannes, ein bisschen ergänzen. Also was bei den Stablecoins relevant ist, es wird unterschieden quasi in so ein Asset Reference Token. Das könnte man schön umschreiben. Also das ist das regulatorische Instrument, was man eigentlich so ein bisschen, ich sage jetzt mal böse, gebaut hat, um Libra zu verhindern. Ja? Oder nicht zu verhindern, sondern eben stark zu regulieren. Das wird also sehr eng reguliert und auch aber mit gutem Grund. Warum? Wer Libra im engeren Sinne verfolgt hat, ich glaube, wir haben dazu sogar auch schon mal eine Folge gemacht und das auch genau so benannt. Der Begriff ist heute auch gefallen, deswegen fand ich das sehr witzig. Ist das eigentlich ein Geldmarktfonds? Ja, also wenn man Libra genau betrachtet, könnte man den auch als Fonds bezeichnen, der eben in sein Portfolio Geldmarkttitel, also Geldmarktwertpapiere, einkauft. Und also ein Geldmarktfonds, wenn wir den heute in regulierter Form launchen würde, dann wäre das natürlich ein hochreguliertes Instrument. Und ähnlich hat man sich hier für diese Asset Reference Token entschieden, die auch ähnlich zu regulieren. Das finde ich persönlich ganz gut. Und dann gibt es eben sogenannte Stablecoins, Anführungszeichen, die als E-Geld-Token begeben werden. Dann fallen die unter das E-Geld-Regime oder auch auf europäischer Ebene unter die E-Money Directive, die E-Geld-Verordnung. Und das ist ein Thema, das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Und auch hier gilt am Ende wahrscheinlich eine Regulatorik, die vergleichbar ist vielleicht mit eben bisherigen E-Geld-Institut oder eben einer Bank. Also das ist vielleicht dann auch darauf beschränkt. Und damit könnte man natürlich Stablecoins begeben, das könnte man vielleicht heute schon, das ist Auslegungssache, die aber von der MiCA eben gebackt sind, also ganz klar eindeutig reguliert und die sich auch nah wahrscheinlich am heutigen Bankgeschäft orientieren, aber auch die Stabilität eben von privaten Geschäftsbanken gilt, mit sich tragen.
Ja, also unter die Stablecoins fallen auch so dann hier die E-Money, dann Token, Simon, du hattest es auch erwähnt. Das wäre vielleicht noch was, worauf man hinweisen könnte, dass nach der MiCA eben nur voll regulierte Kredite, dann Institute oder eben so dann hier die E-Geld, dann Institute überhaupt die Möglichkeit haben, diese E-Money, dann Token zu begeben. Das ist neu. Das wird dann neu sein mit der MiCA, dass man also sagt, naja, ihr müsst schon eine voll regulierte dann Einheit sein, damit wir euch überhaupt zutrauen, hier die Token zu begeben. Viele Unternehmen, die jetzt mit dem Gedanken spielen, so ein E-Money-Token zu begeben oder auch schon begeben haben, vielleicht werden sich jetzt im Entwurfsstadium der Mika, was ja schon ziemlich final jetzt ist, von dem Gedanken mehr oder weniger verabschieden. Ich dachte dann, weil eben mal ja eben Kreditunternehmen-Institut zu werden, das ist ja jetzt im Vergleich zu einem Kryptoverwahrer die größere so dann die Genehmigung, die man braucht, ist natürlich ein Verfahren, was sehr aufwendig ist.
Wobei ein E-Geld-Institut wiederum ja, ist auch relativ umfangreich, aber schon weniger umfangreich als jetzt.
Als dann das CRR-Kreditinstitut,
genau.
Ja, aber es ist auch sehr umfangreich.
Ich glaub, bin ich bei dir.
Also diese ganze ZAG-Verfahren, das ist auch kein Spaß.
Da vertraue ich dir als Anwalt, ja, ja. Johannes, das weißt du besser als ich. Ja, ich glaube, damit haben wir so einigermaßen schon mal so ein bisschen Update auf die Mika gegeben. Auch da, wenn es Themen gibt, die euch interessieren, sagt gerne Bescheid und dann werden wir die auch mal in einer Folge behandeln.